Schönen guten Morgen. Fangen wir an. Wir haben zwei kleine Lemmata, bevor wir zu einem der wichtigsten Sätze im Abschnitt über Gruppentheorie kommen, jetzt gegen Ende der Vorlesung. Und ich möchte nochmal sagen, dass Jean-Luc bisher noch keine Fragen gefuttert hat. Ich habe insbesondere noch kein Thema für die nächste Podcast-Folge. Ich habe morgen früh aber Zeit, um eine aufzunehmen. Also, wenn Sie was auf dem Herzen haben, dann ist jetzt die Gelegenheit, Jean-Luc zu füttern oder mir am Ende der Vorlesung Bescheid zu sagen. Lemma 1.21 und Lemma 1.22 sind Resultate über zyklische Gruppen. Wir beschäftigen uns jetzt eigentlich mit endlich erzeugten arischen Gruppen, aber der Witz ist, dass man die zerlegen kann in zyklische Untergruppen und da wollen wir hin.
Gruppe Ordnung K und damit haben wir eine Untergruppe von G gefunden. von Sie die Ordnung K hat, so wie gewünscht. So findet man solche Untergruppen. Und jetzt gehen wir in eine zyklische Gruppe der Ordnung N, die wir kennen. Und zwar nehmen wir Z modulo NZ mit Plus. Das ist eine zyklische Gruppe der Ordnung N. Wir haben gerade gelernt, wie man Untergruppen einer vorgegebenen Ordnung findet, wenn es die überhaupt gibt. Und in der zyklischen Gruppe Z modulo NZ können wir alle Untergruppen hinschreiben, denn all diese Untergruppen sind zyklisch. Wir müssen einfach nur gucken, was die Gruppenelemente erzeugen. Dann haben wir eine Liste aller Untergruppen und dann sehen wir durch Hingucken, dass da nur genau eine dabei ist, die Ordnung K hat für jeden Teil. Das heißt, nachdem wir jetzt den Trick verstanden haben, wie man Untergruppen einer gewissen Ordnung findet, können wir in der konkreten Gruppe Z modulo NZ nachprüfen, dass es wirklich nur eine Gruppe jeweils der entsprechenden Ordnung gibt. Und da alle zyklischen Gruppen der Ordnung N isomorph sind als Gruppe zu Z modulo NZ mit Plus, das haben wir uns überlegt, haben wir jetzt das Problem schon komplett verstanden. Zu einer Faktorgruppe von Z, also sowas wie Z modulo N mal Z, oder aber sie sind isomorph zu Z selber. Das sind einfach die zyklischen Gruppen. Wenn die endlich sind, gilt das eine, wenn sie unendlich sind, gilt das andere. Das war Lemma römisch 1.1.11. Hier kommt es jetzt zum ersten Mal zum Einsatz und es kommt heute auf jeden Fall noch öfter. Dilemma Nummer 2, bevor wir zum Satz kommen. Da wir ein bisschen weniger sind und viele von Ihnen jetzt ein bisschen näher dran sitzen, merke ich, dass ich eine Tendenz habe, ein bisschen kleiner zu schreiben. Bitte beschweren Sie sich sofort, wenn das zu klein wird. Ich meine so die Leute da hinten und auch da oben. Bitte beschweren Sie sich dann. Potenz G hoch M Ordnung her, dann alle dazu teilerfremden Zahlen bis zu der Größe und für jeden dieser teilerfremden Zahlen definieren wir eine Abbildung. Und der Witz ist, dass diese Abbildung uns die volle Automorphismengruppe von G gibt. Das heißt, erstens sind das alles nicht nur irgendwelche Abbildungen, es sind Automorphismen. Zweitens sind das alle Automorphismen, die man überhaupt finden kann, von G. Das heißt, zyklische Gruppen haben eine, endliche zyklische Gruppen, das sind die, über die wir reden, haben eine sehr leicht zu verstehende Automorphismengruppe. Die wirklich nur aus Nachrechnen bestehen. Die Eigenschaft, dass diese Sigmas Endomorphismen sind, also nicht nur von G nach G abbilden, sondern auch sich mit der Multiplikation in der Gruppe vertragen, das ist eine Rechnung. Das schreiben Sie einfach hin, das ist weniger als eine Zeile. Und dann gibt es noch eine Aussage, und die hat das mit den Elementordnungen zu tun, das ist auch sowas. Das schreibt man sich hin, das ist eine Zeile. Damit fangen wir an. Und dann mache ich das gerne in einer Podcast-Folge. Es ist wirklich so elementar, dass ich glaube, dass Sie das so sehen. Und jetzt wird es interessant. Denn jetzt müssen wir gucken, was diese Vorbemerkungen damit zu tun haben, was wir eigentlich zeigen wollen. Zunächst mal wollen wir doch zeigen, dass diese Sigmas überhaupt Automorphismen sind. Das heißt, die Menge, die rechts steht, liegt überhaupt in der Menge der Automorphismen von G drin. Was fehlt noch? Na, Gruppenhomomorphismus haben wir schon. Zu einem Gruppenautomorphismus fehlt noch die Bijektivität. Das heißt, das müssen wir jetzt noch kurz begründen. Was liefert uns denn das, was hier steht? Wenn ich das erzeugende Element G hernehme und es mit Sigma K abbilde, dann kommt wieder ein Element raus, das Ordnung N hat. Das heißt, dass das Bild auch die ganze Gruppe G erzeugt, denn die ganze Gruppe G hat Ordnung N. Jedes Element der Ordnung N erzeugt die ganze Gruppe. könnten jetzt sagen, naja, G ist eine endliche Menge, eine surjektive Abbildung von G in sich selbst muss auch injektiv sein. Oder wir können die Injektivität nochmal zu Fuß nachrechnen, mit Hilfe der Ordnung. Das geht beides. Aber auf jeden Fall ist das der Schlüssel, sich zuerst zu überlegen, dass Sigma K surjektiv ist. Und der Witz ist, dass man dieses Bild findet mit Ordnung N. Und dann folgt daraus, ich würde jetzt argumentieren, G ist endlich, dann folgt aus dieser Subjektivität sofort die Injektivität. Zum Bild. Das Bild ist aber genauso groß wie G. Das heißt, der Kern kann nicht mehr als ein Element haben. Sonst würde diese Isomorphie nicht funktionieren. Also das war das zweite Argument, was ich ausführlich erklärt habe, das auch. Und das dritte wäre, dass man es einfach zu Fuß nachrechnet. Die Injektivität. Also mindestens drei Möglichkeiten, wie man das zeigt. Damit haben wir jetzt diese Inklusion hier von rechts nach links. All diese Sigmas bewirken Automorphismen von G.
Thank you.
Kontingenz wirkt. Das heißt, es ist schon mal eine Abbildung, die aussieht wie diese Sigmas. Was uns noch fehlt, ist, dass der Exponent zu n-Teilerkant ist. Dann wären wir fertig. Dann wäre das so ein Sigma k für eine geeignete Zahl k aus TFF. Bleibt also zu zeigen.
Über den Kern wissen und dann können Sie mir was über U sagen, denke ich. Na? Wer sieht, was los ist? Wir tasten uns ran. Was wissen wir nochmal über Alpha? Als was haben wir Alpha hergenommen? Automorphismus. Insbesondere bijektiv. Was wissen wir über den Kern von Alpha deswegen? Ah, ja?
Das ist nur das einzelne Element.
Da ist nur das Einzelelement drin. Genau, es ist ein injektiver Gruppenhomomorphismus, da besteht der Kern nur aus dem Einzelelement. Jetzt haben wir eine Untergruppe des Kerns gefunden, das heißt, diese Untergruppe muss die triviale Untergruppe sein, die auch nur aus dem Einzelelement besteht. Aha! Vielen Dank. Ja, aber wenn U nur aus dem Einzelelement besteht, dann ist die Ordnung von U 1, das heißt D ist gleich 1, das heißt M und N sind wirklich Teil davon, fertig. Jetzt haben wir gezeigt, dass Alpha tatsächlich so eine Abbildung ist, Sigma M, M kommt aus der richtigen Menge, aus TFL. Und das heißt, wir haben jetzt die Richtung gezeigt, die uns noch fehlt. Jeder Automorphismus von G kommt aus dieser Menge von Sigmas. Und das war das Lemma. Jetzt werde ich gleich noch ein bisschen mehr wischen. Und den Visualizer benutzen. Im StudentIP gab es das entsprechende Blatt. Ich habe es heute nochmal aktualisiert, weil ich noch so ein paar kleine Tippfehler gefunden habe, beziehungsweise an einigen Stellen habe ich vergessen, römisch 1 bei dem Resultat mit dahin zu schreiben. Und das habe ich alles ergänzt. Und hier habe ich es reingemalt. Sie können sich das einfach reinmalen, wenn Sie es ausgedruckt haben. Erstmal müssen wir das hier alles zum Laufen bringen. Und während das hier alles anfängt zu laufen, wische ich die Tafel. Gut, das kommt da gleich alles. Der Satz steht dann hier auf dem Blatt. Und die Beweisstruktur und die Notation, das ist alles da drauf, das gehen wir gleich langsam durch. Und die Argumente zwischendurch, die Beweise für die einzelnen Schritte, die mache ich an der Tafel. Und wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Alles auf einmal. Jetzt brauche ich irgendwas zum Abdecken. Wir fangen mal nur mit dem Satz an. Okay, ist nicht ganz optimal. Bisschen größer wäre schöner gewesen, aber Sie haben das ja auch hoffentlich vor sich. Ist der Winkel von dem Eumel hier in Ordnung? Möchte jemand, dass ich das nochmal verändere? Sogar Sie haben keine Chance, da was zu sehen. Ein klein bisschen. Das ist gut. Okay. Satz mal an. Das ist der Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen. Abelsche Gruppe, klar, muss ich nichts mehr zu sagen. Endlich erzeugt, erinnern wir uns nochmal. Das heißt, wir finden eine endliche Teilmenge von G derart, dass das Erzeugnis dieser Teilmenge schon die ganze Gruppe ist. Wir reden also nicht nur über endliche abelsche Gruppen. Da können durchaus insgesamt unendlich viele Elemente rauskommen. Aber es ist möglich, die ganze Gruppe mit einer endlichen Teilmenge zu erzeugen. Und wir wollen eine Strukturaussage machen über solche Gruppen. Die benutzen wir nachher auch sofort für einen wunderschönen kleinen Satz über Körper. Wir wollen uns überlegen, dass abelsche Gruppen, die endlich erzeugt sind, sich immer schreiben lassen
als ein direktes Produkt von zyklischen Gruppen. Und bei zyklischen Gruppen wissen wir, was los ist. Entweder sehen die aus wie Z, oder sie sehen aus wie eine endliche Faktorgruppe von Z, also sowas wie Z modulo N mal Z, N ist eine natürliche Zahl. Und dann kann man das sogar noch weiter zerlegen und kann das schreiben als direktes Produkt von Z modulo P Z, wobei P irgendwelche Primzahlen beschreibt. Und das steht im Satz. Wenn G eine endlich erzeugte abelsche Gruppe ist, dann finden wir ein K aus N0, ein M aus N0 und Primzahlen P1 bis Pm, derart, dass G isomorph ist zum direkten Produkt von K Kopien von Z sozusagen. Das heißt, wir bilden das direkte Produkt von Z mit sich selber K mal. Das ist sozusagen der unendliche Anteil unserer Gruppe und es kann sein, dass es den gar nicht gibt. In dem Fall wäre K einfach gleich 0. Und dann gibt es noch einen Teil, der isomorph ist zum direkten Produkt von Faktorgruppen von Z. Und die Faktorgruppen werden gebildet mit Untergruppen, die von einer Primzahl erzeugt werden. Und diese Primzahlen müssen überhaupt nicht paarweise verschieden sein. Man könnte da mehrmals zwei oder drei oder sowas stehen haben, kein Problem. Aber dieser letzte Teil ist der endliche Teil sozusagen. Deswegen ist es so ein bisschen sortiert. Und je nachdem, ob die Gruppe nur isomorph ist zu einem direkten Produkt von Z mit sich selbst, dann würde man diesen zweiten Teil nicht sehen mit den Primzahlen. Oder ob die Gruppe endlich ist, dann würde man den ersten Teil nicht sehen, nur den zweiten. Je nachdem sieht man eben in dieser Zerlegung, die da hingeschrieben ist, nur den ersten oder den zweiten Teil. Aber ganz allgemein kann da auch das gemischt auftreten. Es könnte sowas sein wie Z, Kreuz, Z modulo 5Z. Das ist eine schöne, endlich erzeugte abelsche Gruppe, in der kann man wunderbar rechnen, weil man mit diesem Isomorphietyp halt gut rechnen kann. Ganze Zahlen, kein Problem. Tupel von ganzen Zahlen, kein Problem. Tupel, wo ganze Zahlen und irgendwelche Restklassen drinstehen, auch kein Problem. Können wir mit umgehen. Gut, das ist der Satz. Und im Beweis betrachten wir zwei Fälle. Im ersten Fall gilt eine etwas merkwürdige technische Bedingung, die habe ich Herzchen genannt. Mit dieser technischen Bedingung können wir sehr, sehr einfach arbeiten. Und wir werden später sehen, dass der zweite Fall, in dem diese technische Bedingung nicht erfüllt ist, mit Induktion funktioniert. Und wir können dann da manche Rechnungen machen, bei denen wir normalerweise in Fallunterscheidungen reingelaufen wären. Die können wir jetzt ohne Fallunterscheidung machen, weil all das, was da passiert, in diesen komischen Fällen, jetzt schon abgearbeitet ist mit der Bedingung Herzchen. Das ist hier der Witz. Wir nehmen also Erzeuger von G her. Wir wissen, dass man G mit endlich vielen Elementen erzeugen kann. Die heißen jetzt G1 bis GL. Und die Bedingung Herzchen sieht so aus. Immer dann, wenn das neutrale Element der Gruppe geschrieben werden kann als ein Produkt der Erzeuger mit irgendwelchen Exponenten aus den ganzen Zahlen, immer dann soll gelten, dass dann die einzelnen Bestandteile, also die einzelnen Potenzen der Erzeuger schon das Einzelelement sein müssen. Das ist eine komische technische Bedingung, die muss nicht erfüllt sein, aber wenn sie erfüllt ist, dann wollen wir jetzt separat argumentieren, um da schnell durchzukommen. Also nochmal, die technische Bedingung sagt, wir haben Erzeuger mit der Eigenschaft, dass wenn man ein Produkt daraus bildet mit entsprechenden Exponenten und da 1 rauskommt, mit 1 meine ich das neutrale Element der Gruppe, dann müssen diese einzelnen Bestandteile, die Potenzen der Erzeuger, schon das Einzelelement sein. Und diese Bedingung schauen wir uns jetzt an. Wir werden uns klar machen, dass dann die Gruppe als direktes Produkt aus den von den Erzeugern, also von diesen G1 bis GL erzeugten Elementen, schreibbar ist. Das sind zyklische Gruppen und wir wissen, dass zyklische Gruppen isomorph zu Z oder zu einer Faktorgruppe von Z sind. Das heißt, in dem Moment, wo man eine solche Zerlegung hat, wie es hier steht, ist man fertig mit Lemma römisch 1.1.11, was wir vorhin schon verwendet haben. Der Fahrplan ist jetzt also erstmal mit Bedingung Herz zu arbeiten und erst dann kommt der zweite Fall mit erzeugenden Systemen und Induktion und so. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Brauche ich einen Plan? Okay, ich beweise das, was da im Herz steht, also diese Aussage, wenn Herz gilt, dann ist G dieses direkte Produkt, das beweise ich jetzt. haben zyklische Untergruppen von G und denen geben wir Namen. Das Erzeugnis dieser GI soll immer UI heißen. Und was wissen wir dann? Naja, G ist abelisch, das heißt, alle Untergruppen sind Normalteiler. Haben wir schon, das war DP2. DP1 ist, dass man G überhaupt als Produkt dieser Untergruppen schreiben kann. Da gucken wir gleich. Und dann bräuchte man noch, dass der Durchschnitt von einer davon mit dem Produkt der restlichen, dass der immer nur das Einselement enthält. Das ist DP3. Okay. Da wir G1 bis GL als Erzeuger von G gewählt haben, das steht da oben, dabei erster Fall in dieser Zeile, wissen wir schon, das schreibe ich jetzt schon mal mit dazu, wir wissen nach Wahl in diesem Fall, dass man G schreiben kann als Erzeugnis von G1 bis GL und G ist abelisch. Jetzt nehme ich mir die von G1 bis GL erzeugten Untergruppen jeweils her, dann ist das Produkt schon ganz G. Warum? Naja, jedes Gruppenelement kann ich schreiben als irgendeine Kombination aus diesen Elementen und ich kann die so hinsortieren, dass immer Potenzen von dem gleichen GI zusammenstehen, denn die Gruppe ist ja abelisch. Aber dann lande ich immer in der dazugehörigen Gruppe UI. Das heißt, es ist einfach das Produkt der UI. Dieses Hinsortieren, das werden wir heute ganz häufig benutzen in diesen Argumenten. Wir werden immer wieder verwenden, dass man, wenn man Erzeuger nimmt und dann daraus irgendwas bastelt, dass man dann Potenzen zusammenfassen kann, die zum gleichen Erzeuger gehören. Das gilt im Allgemeinen nicht. In einer nicht-abelischen Gruppe kann man nicht einfach umsortieren, jedenfalls nicht, ohne dass es Konsequenzen hat. Aber in abelischen Gruppen geht das. Da können wir ja rumtauschen, wie wir wollen und können das immer so zusammenfassen, wie es für die Rechnung gerade praktisch ist. So, das heißt, wir haben jetzt schon DP1 und DP2. Und für DP3 müssen wir jetzt noch eine kleine Rechnung machen. Und zwar halten wir ein J aus der Menge 1 bis L fest. Und wir nennen mal das Produkt der U's, die wir kriegen, wenn wir UJ rausschmeißen. Das nennen wir A. Ich mache es mal mit Pünktchen. Das heißt, wir nehmen U1 bis UJ-1, lassen UJ weg und dann kommt das Produkt weiter bei UJ+1 bis hin zu UL. Und dann müssen wir zeigen, dass der Schnitt von UJ mit A nur das neutrale Element enthält. Das ist die Frage. Na gut, dann sei mal X auf dem Schnitt. Was wissen wir denn über X? Naja, auf der einen Seite liegt X in UJ, klar, steht da, aber X liegt auch in A und Elemente, die aus A kommen, können wir schreiben als Produkt von kleinen Leuten, die aus diesen Untergruppen U1 bis UL kommen. Und solche Elemente nehmen wir uns jetzt her, seien also X1 aus U1 und so weiter, XL aus UL. So, das gilt, dass man X schreiben kann, und jetzt meine ich nur die Schreibweise von X innerhalb von A, dass man schreiben kann X als U1 mal U2 und so weiter bis hin zu, nehme ich U, sondern X, XJ minus 1, bla bla bla, XJ plus
beschreiben, dass ein Element der Gruppe auf spannende Art, nämlich x mal x hoch minus 1. Und jetzt ersetzen wir das x einmal durch die Darstellung mit diesem xi. Und einmal lassen wir das hier so stehen. Das heißt, wir schreiben jetzt, wir setzen das ein. x1 und so weiter bis hin zu xl. Damit meine ich die Darstellung von hier hinten.
Vielleicht mache ich da mal irgendwas farbig. Wenn ich denn könnte. Ah, da ist Farbe.
Wichtig ist, dass hier an der J-Stelle nichts steht. Deswegen unterstreiche ich das hier nochmal so.
Und dann
fehlt jetzt hinten noch, das ist x, und dann fehlt noch x hoch minus 1. So ergibt das Sinn. So haben wir richtig eingesetzt. Jetzt kommt ein Kunstgriff. Hier stehen insgesamt l minus 1 Elemente und die Lücke ist an der Stelle j. Die Gruppe ist abelig, das heißt, wir dürfen das hinsortieren, wie wir wollen. Wir sortieren jetzt mal das x hoch minus 1 an die j-Stelle. Wieso nicht? Dann kommt das raus. Wir dürfen das, weil die abelig ist. Und jetzt schauen wir uns mal das an, was da steht. Das ist ein Produkt von Leuten, die aus diesen Untergruppen U1 bis UL kommen, und zwar auch in der richtigen Reihenfolge. X1 kommt aus U1, X2 aus U2, bla bla bla, XJ-1 aus UJ-1, X hoch minus 1 kommt aus UJ, das kommt aus UJ plus 1, XL kommt aus UL. Das heißt, wir haben hier Potenzen stehen, der Erzeuger GI, in der Reihenfolge, wie das bei der Eigenschaft Herzchen steht.
Wir haben da solche Potenzen, die Exponenten sind irgendwelche ganzen Zahlen
und es kommt 1 raus. Das steht hier. Das heißt, wir haben jetzt etwas gebastelt, was das erfüllt, was in Herzchen steht. Und Herzchen sagt, wenn man eine solche Darstellung hat für das 1-Element, dann müssen die beteiligten Elemente, die hier vorkommen, selber alle das 1-Element sein. Ah. Aus Herz folgt x1 gleich 1 und so weiter, xl gleich 1, das ist immer das Einzelelement der Gruppe, Entschuldigung. Und insbesondere muss hier dieses Freundchen in der Mitte, das x hoch minus 1, das muss auch 1 sein. Und das war das Wichtigste, denn x war das Element, mit dem wir angefangen haben, von dem wir zeigen wollten, dass es 1 ist. Das ist dp3 und damit sind wir fertig. G ist wirklich das direkte Produkt von den U's, also von diesen zyklischen Gruppen, genauso wie wir es behauptet haben, und wir sind fertig. Wir haben den ersten Fall abgehakt. Okay, und diesen Trick finde ich einfach toll. Ich freue mich jedes Mal über diesen Trick mit dieser Herzchen-Eigenschaft. Jetzt ist vielleicht nochmal Grund zur Freude, denn es ist auch ganz witzig zu sehen, wie wir ausnutzen werden, dass im zweiten Fall die Herzchen-Eigenschaft nicht gilt. Denn wenn sie gilt, sind wir ja schon fertig. Und die Frage ist, was soll eigentlich diese komische Herzchen-Eigenschaft, was haben wir gewonnen, wenn wir voraussetzen, dass die nicht gilt? Warum ist das sinnvoll? Warum kann man damit gut arbeiten? Wir werden es erleben, und zwar jetzt. Der zweite Fall braucht ein bisschen mehr Notation. Ich versuche mal, sie da langsam und gemütlich durchzuquatschen. Der erste Fall soll nicht erfüllt sein. Das heißt, dieses Herzchenzeug haben wir nicht. Und jetzt kommt eine Induktion, und zwar eine Induktion über die Anzahl der Erzeuger, die man braucht, um die Gruppe G zu bekommen. Das ist eine endliche Anzahl. G ist endlich erzeugt. Wir können also endliche Erzeugnissysteme finden. Und innerhalb dieser endlichen Erzeugnissysteme gucken wir uns welche an mit möglichst wenig Elementen. Und dann machen wir Induktion über die Anzahl dieser möglichst wenigen Elemente. Das ist jetzt der Plan. Der Induktionsanfang besteht also aus dem Fall, dass man G mit einem Element erzeugen kann, denn das ist ja, gut, man könnte auch sagen, G wird von der leeren Menge erzeugt, das ist langweilig, dann ist G die triviale Gruppe, nichts zu zeigen. Der erste interessante Fall ist, dass ein minimales Erzeugnissystem aus einem Element besteht.
dann kann man G mit einem Element erzeugen, also ist G selber zyklisch. Und natürlich ist der Satz dann wahr, wenn G selber zyklisch ist. Das ist also wahr, aber auch ein bisschen langweilig. Und jetzt, bevor wir die Induktionsvoraussetzung formulieren, kommt nochmal diese Erklärung, was die minimale Wahl soll. Epsilon, Großskript Epsilon oder Groß E, soll ein erzeugendes System von G sein, und zwar eins, bei dem wir die Anzahl der Elemente so klein wie möglich machen. Vorsicht, das ist nicht dasselbe wie ein System bezüglich Inklusion so klein wie möglich zu wählen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Es könnte sein, dass man bezüglich Inklusion minimale erzeugende Systeme findet, die unterschiedlich groß sind. Sowas gibt es. Also Anzahl. N soll die Anzahl der Elemente sein, die wir da brauchen. Und die Erzeuger kriegen jetzt die Namen E1 bis EN. Jetzt können wir die Induktionsvoraussetzung formulieren. Und zwar wollen wir jetzt sagen, für jede Untergruppe von G, die man mit weniger als n Elementen erzeugen kann, soll der Satz schon richtig sein. Das ist unsere Induktionsvoraussetzung. Okay? Was müssen wir also jetzt tun? Irgendwie müssen wir im Induktionsschluss es hinkriegen, auf eine Situation zu kommen, wo wir eine Untergruppe von G sehen, die von weniger Elementen erzeugt wird. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Das ist ein bisschen technisch. Wir wühlen uns da jetzt gemeinsam durch. Und beginnen mit Notation. Wir suchen jetzt natürlich Elemente, dass man G als direktes Produkt von zyklischen Gruppen schreiben kann, die von diesen Elementen erzeugt werden. Da wollen wir hin. Denn wenn wir das haben, dann greift wieder Lemma römisch 1, 1, 11, was uns sagt, was für zyklische Gruppen es überhaupt gibt. Darum kümmern wir uns nicht mehr. So, unser Erzeugungssystem Skript E, das wir uns hergenommen haben, hat nach Wahl, also nach Voraussetzung im zweiten Fall, nicht die Eigenschaft Herzchen. Denn wenn wir sowas hätten mit Eigenschaft Herzchen, wären wir ja schon fertig mit dem ersten Fall. Und wir gucken mal, was das bedeutet, dass das nicht die Eigenschaft Herzchen hat. Dafür machen wir ein bisschen Platz. Ich glaube, es reicht, wenn wir den zweiten Fall sehen. So, was heißt es, dass man nicht die Eigenschaft Herzchen hat? Das heißt, dass man ganze Zahlen finden kann, derart, dass das Produkt der Erzeuger in den entsprechenden Potenzen das neutrale Element der Gruppe gibt, aber dass eben nicht alle Bestandteile schon das neutrale Element sind. Das heißt, man findet irgendeinen Bestandteil, der nicht das Einzelelement von G ist. Das liefert uns, dass wir nicht Herzchen haben. Und das ist total praktisch und total super. Wir werden damit gleich rechnen. Und jetzt wählen wir das alles noch ein bisschen geschickt. Also, wenn diese A's, die wir da oben stehen haben, diese Exponenten, wenn die alle negativ sind, dann invertieren wir alles. Invertieren tut dem Einzelelement nichts, das heißt, die Gleichung bleibt dann bestehen und dann kriegen wir mindestens einen positiven Exponenten. Das heißt, wir dürfen einfach voraussetzen, dass bei den A's irgendwas dabei ist, was mindestens 1 ist. Und dann sortieren wir das so hin, dass vorne dieses A1 an der ersten Stelle, dass das mindestens 1 ist und so klein wie möglich. Das können wir einfach so hinsortieren, indem wir die Erzeuger notfalls umbenennen. Das ist kein Problem. Und dann nehmen wir uns Elemente her, B1 bis Bn aus Z, derart, dass wenn man die Potenzen bildet, E1 hoch B1, E2 hoch B2 und so weiter bis En hoch Bn, dass dann das 1-Element rauskommt. So. Wir wissen, dass die Eigenschaft Herz nicht gilt, das einfach weil wir in diesem Fall sind. Das müssen wir die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Und jetzt kommt die erste Aussage, die uns wirklich weiterführt. Also nochmal. Wir haben diese Zahlen A1 bis AN derart, dass dieses Produkt 1 ergibt, aber E1 oder EI hoch AI ist nicht 1 für irgend so ein I. Und wir haben diese Bs, die auch die Eigenschaft haben, dass wenn man die als Exponenten nimmt, dass da auch das Einzelelement der Gruppe rauskommt. Das heißt, Vorsicht, wir haben jetzt zweimal das Einzelelement, auch mit zwei verschiedenen, möglicherweise verschiedenen Darstellungen. Aber bei der einen Darstellung haben wir noch eine Voraussetzung dabei, nämlich, dass es da so ein I gibt, derart, dass EI hoch AI nicht 1 ist. So, und damit rechnen wir jetzt rum und wir versuchen, die in Beziehung zu setzen. Die erste Beziehung ist, dass der Exponent A1, den wir so besonders geschickt gewählt haben, dass der den Exponenten B1 teilen muss. Das werden wir jetzt zeigen. Das ist der erste Schritt.
Jetzt kommt zweimal die gleiche Idee sozusagen. Einmal bei 1 und einmal bei 2. Und die Idee ist teilen mit Rest. Beim ersten Mal erkläre ich dazu noch ein bisschen mehr. Beim zweiten Mal dann schon weniger, weil es wirklich fast dasselbe ist. Wir wollen zeigen, dass A1 ein Teil davon B1 ist und wir teilen B1 mit Rest durch A1. Teilen mit Rest, damit ist gemeint, teilen mit Rest in Z, also das, womit Z ein euklidischer Ring ist. Das heißt, wir haben dann ganze Zahlen Q und R. R soll dieser Rest sein, das heißt, 0 kleiner gleich R, echt kleiner als A1. Und wir können schreiben, B1 gleich Q mal A1 plus R. Wir machen einfach nur Teilen mit Rest. Und jetzt rechnen wir geschickt rum. Auch diese Idee kennen wir schon. Wir nehmen das 1-Element und wir schreiben es einfach lustig hin. Das 1-Element der Gruppe ist nämlich dasselbe wie. Das 1-Element der Gruppe multipliziert mit sich selbst. Hier ist nichts passiert. Wenn ich das 1-Element der Gruppe hoch Q rechne, passiert immer noch nichts. Und wenn ich das, was da rauskomme, dann invertiere, dann passiert immer noch nichts. Das ist die ganze Zeit das 1-Element der Gruppe. Das heißt, ich darf das schreiben. Jetzt kommt das, was ich angedeutet habe. Wir setzen für das 1-Element die verschiedenen Darstellungen ein, die wir haben. Wir schreiben hier das 1-Element hin mit den A's als Exponenten. Das heißt, dann haben wir da stehen E1 hoch A1 und so weiter bis En hoch An, das Ganze hoch Q, das Ganze hoch minus 1. Und für das zweite 1-Element nehmen wir die Darstellung mit den Bs. Dann was passiert dann? Na, wir können es ausrechnen, das Q geht ja einfach überall dran, das minus 1 sorgt dafür, dass überall Minuszeichen davor kommen. Das heißt, insgesamt steht da, wenn wir das hinsortieren, und das dürfen wir, weil die Gruppe G-arisch ist, dann steht da E1 hoch B1 minus A1 mal Q mal E2 hoch B2 minus bla 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 bis hin zu En hoch En minus An mal Q, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das ist jetzt eine Darstellung mit Potenzen von diesen E's, bei der 1 rauskommt. Das hier ist nichts anderes als R. Und R ist kleiner als A1. Wir haben jetzt also eine Darstellung gefunden mit den E's, bei der 1 rauskommt, aber der Exponent, der hier vorne steht, ist kleiner als A1. Das ist verboten, denn in unserer Wahl haben wir gesagt, A1 soll mindestens 1 sein, aber so klein wie möglich. Und jetzt auf einmal haben wir eine Darstellung gefunden mit einem kleineren A1 und das ist nicht erlaubt. Das heißt, das geht nur, wenn R, also das, was hier steht, gleich 0 ist. In dem Moment, wo R nicht gleich 0 ist, würden wir unsere Wahl verletzen, also muss R gleich 0 sein. Das schreibe ich nochmal hin. Da R kleiner als A1 ist, muss nach Wahl unseres besonderen Systems Skript E jetzt R gleich 0 sein. Also nochmal, wenn R nicht 0 wäre, dann würde R das erfüllen, was A1 erfüllt, es wäre aber kleiner. Und wir haben A1 so klein wie möglich gewählt. Beziehungsweise wir haben das System und die dazugehörigen Exponenten bei der Zerlegung so gewählt. Okay, wenn aber R gleich 0 ist, dann sagt uns diese Gleichung hier, dass dann B1 durch A1 teilbar ist. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Ah, okay, das heißt, das war's schon. Das war Teil 1. Und genau der gleiche Trick kommt jetzt einfach nochmal. Mit genau dem gleichen Trick zeigen wir, dass A1 auch die anderen Exponenten A2 bis AN teilt.
Und die Idee ist, die Leiche, wir teilen mit Rest. Wir schreiben das Einzelelement irgendwie lustig hin, formen da irgendwas um, gucken uns die Exponenten an. Los geht's. Teilen mit Rest. Ich mache mal einfach nur A1 teilt A2. Die anderen gehen dann ganz genauso. Sein also U.
Jetzt kommt der Rest. Der Rest bleibt, wie er ist. Okay, und jetzt müssen wir ein bisschen rumrechnen. E2 hoch R fasse ich zusammen mit E2 hoch Q mal A1. Dann steht da E2 hoch R plus Q mal A1 mal E1 hoch A1. Und jetzt kommt der Rest. Na, aber hier vorne steht doch jetzt einfach nur E2 hoch A2. Und die Reihenfolge ist zwar anders, aber das ist egal. In der Gruppe, die ist arisch, das heißt, hier kommt 1 raus. Falls R ungleich 0 ist, verletzt das die Wahl von Skript E und speziell von A1. Denn hier ist eine Darstellung mit einem neuen erzeugenden System in dieser Reihenfolge. Und der Exponent hier vorne ist kleiner als A1. Das heißt, wenn der nicht 0 ist, verletzt das die Wahl von Skript E. Na gut, aber die darf nicht verletzt werden. Wir haben das so gewählt. Fertig. Das heißt, es muss jetzt doch R gleich 0 sein. Und das ist gleichbedeutend damit, dass hier oben einfach steht, A2 ist durch A1 teilbar. Genau der gleiche Trick mit einer entsprechenden Definition für neue x. Der gleiche Trick funktioniert, wenn Sie A3 und so weiter betrachten, bis hin zu AN. Und auf die Art und Weise zeigt man Schritt 2. Jetzt kommt nicht mehr viel, das können Sie schon erahnen. Das Blatt kann nicht viel länger sein. Wir nehmen uns jetzt einfach mal Kofaktoren her. Wir schreiben also A1 mal Q2 gleich A2 und so weiter bis hin zu A1 mal Qn gleich An. Die Qs sind die Kofaktoren. Und jetzt definieren wir ein neues Element Y1. Die Idee dabei ist so ähnlich wie die Idee hier mit dem X1. Wir definieren ein neues Element und dieses Element Y1 liefert uns dann ein neues n-elementiges erzeugendes System für G. Und die Idee ist genau wie vorher. Moment, ich schiebe das mal hoch. Danke. So, das ist das, was da jetzt alles gilt. Moment. So. Wieso ist das ein neues erzeugendes System? Na, der Grund ist wie vorhin. Aus Y1 und den anderen Elementen kann man E1 zurückbasteln. Das heißt, man erzeugt wieder ganz G. Die Anzahl hat sich nicht verändert. Und die Gleichung, die da bei Stern steht, die folgt genau aus dem, was da steht. Das ist wirklich die Rechnung. Die habe ich genau so dahin geschrieben. Man muss einfach nur E1 hoch A1 und so weiter, das, was man schon weiß, was gleich 1G ist, das muss man einfach nur umschreiben, indem man einsetzt, was Y1 ist. Und dann bekommt man raus, dass Y hoch A1 selber schon das 1-Element der Gruppe ist. Und das ist wichtig. Wir haben das Y1 aus einem ganz bestimmten Grund so definiert. Diese Gleichung Stern, die ist gleich der Witz. Jetzt kommt nämlich endlich die Zerlegung, die uns sagt, dass wir Induktion benutzen können. Hier steht sie. Das ist Teil 3. In Teil 3 zeigen wir, dass man G zerlegen kann als direktes Produkt. Und beim zweiten Teil sehen Sie schon, da sind n-1 Erzeuger. Das heißt, wir können die Induktionsvoraussetzung anwenden und sind fertig. Wenn wir 3 gezeigt haben, sind wir fertig. Und der Beweis von 3 ist auch nicht schwierig. Ich muss, muss ich wischen? Mal gucken. Na doch, sicher ist sicher. Ich wisch mal. Wo waren wir? Hier, okay. Was ist denn bei drittens eigentlich die Aussage? Na, da steht, G ist ein direktes Produkt. G ist das direkte Produkt vom Erzeugnis von Y1 und diesem anderen Kram, der da steht. Und für direkte Produkte
müssen wir was nachweisen. DP 1, 2 und 3. Also arbeiten wir das einfach der Reihe nach ab. Geschrieben werden kann als Produkt der beteiligten Untergruppen. Das ist aber klar, denn wenn ich Y1 und den Rest, der hinten steht, zusammenwerfe, kriege ich ja genau das erzeugende System, Y1, E2 bis hin zu EM. Das heißt, natürlich kommt die ganze Gruppe raus. NT steht hier kurz für Normalteiler. Und UG für Untergruppen, immer. Na gut, das heißt mal wieder ist DP3 das, was ein bisschen Arbeit macht. Aber wir wissen ja inzwischen, wie wir da rangehen müssen, wir kennen die ganzen Tricks. Hier kommen nochmal die gleichen Tricks. Zu dem P3 sei G aus dem Durchschnitt der beteiligten Untergruppen. Das heißt, G liegt gleichzeitig im Erzeugnis von Y1 und im Erzeugnis von E2 bis EN. Es sind hier nur zwei Untergruppen beteiligt. Das heißt, DP3 ist sehr einfach nachzuweisen. Wir müssen nur zeigen, dass der Schnitt der beiden beteiligten Untergruppen 1 ist. Okay. Das heißt, einerseits kann man G schreiben als irgendeine Potenz von Y1 und andererseits kann man G schreiben als eine Kombination aus diesen Elementen hier. Und da die Gruppe Arbeit ist, können wir die so zusammensortieren, dass immer alle, die zu einem Erzeuger gehören, beieinander stehen. Das heißt, wir können die so als Potenzen von diesen E's schreiben. Wir nehmen uns einfach passende Exponenten her. Und diese Exponenten heißen D1 bis DN. Wir kriegen also wieder schön zwei Schreibweisen für unser Element. Einerseits kann ich G schreiben als Y1 hoch D1. Andererseits kann ich G schreiben als E2 hoch D2 mal bla 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 mal EN hoch DN. Und jetzt kommt der übliche Kunstgriff. Wir schreiben das 1-Element als E mal G hoch minus 1 und setzen die verschiedenen Versionen ein, die verschiedenen Darstellungen von G, die wir haben. Wir fangen an mit der Darstellung, die hier als zweites steht. Das setzen wir für G ein. Dann kommt G hoch minus 1. Und für G hoch minus 1 möchte ich gerne die erste Darstellung nehmen. Das wird dann also Y1 hoch minus D1. Das ist Inverse von G in dieser Schreibweise. Gut. Das ist noch ein bisschen zu übersichtlich. Machen wir es unübersichtlicher und setzen für Y1 ein, was das ist. Entschuldigung bei Leuten, die versuchen mitzutechnen. Ich weiß, dass das ein Albtraum ist. Es ist auch ein Albtraum, das zu schreiben, wenn man nicht versucht, das live in der Vorlesung zu machen. Y1 ist, irgendwo steht es, E1 mal E2 hoch Q2, Q2 war dieser Kofaktor, bla bla bla, EN hoch QN. So, da haben wir jetzt erstmal nur Y1 hingeschrieben. Jetzt kommt noch hoch minus D1, damit alles da ist. Ja, das sieht jetzt lustig aus. Damit kann man auch bestimmt arbeiten. Wir formen das um.
glaube ich. Bitte denken Sie mit und sagen Sie mir, wenn ich mich verschreibe oder so. Aber ich glaube, so passt es. Das D2 kommt von hier vorne und das minus D1 mal Q2 kommt von hier hinten. Na gut, dann sehe ich an, also ähnlich aus. Bei En habe ich Dn von hier vorne minus D1 von hier hinten mal Qn. Okay. Das sind die Ds. Oh, dann steht das da alles so. Und insgesamt kommt 1 raus. Und die Es stehen hier auch in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, dass jetzt A1, unser ursprünglicher Exponent, den wir da hatten, ein Teiler sein muss von minus D1. Denn wir haben uns doch überlegt, am Anfang in Abschnitt 1, immer dann, wenn man so eine Darstellung hat, wo 1 rauskommt, dann ist der Exponent B1, der da vorne steht, durch A1 teilbar. Und wir haben hier jetzt eine solche Situation. Das hier ist sozusagen B1, das ist B2, bla bla bla. Und das ist dann durch A1 teilbar. Mit 1 ist minus D1 durch A1 teilbar in Z. Jetzt haben wir es fast geschafft. Wir schreiben uns das hin. Sei T aus Z ein entsprechender Kofaktor. Das heißt, wir schreiben jetzt mal, wenn D1 durch A1 teilbar ist, dann, wenn minus D1 durch A1 teilbar ist, dann auch D1. Weil das Vorzeichen spielt bei Teilbarkeit ja keine Rolle. Das heißt, wir schreiben jetzt einfach D1 gleich T mal A1. Jedenfalls glaube ich, dass ich das so schöner finde. D1 auch. Sternchen. Wenn das 1 ist und wir das nochmal zehnmal mit sich selbst multiplizieren, kommt immer noch 1 raus. Das ist Sternchen. Und Moment, das heißt G ist 1 und das wollten wir. Super, fertig. Also ist DP3 gezeigt. Also ist 3 gezeigt. Und 3 war doch einfach nur, dass man G als direktes Produkt schreiben kann. Das eine Ding ist sowieso schon zyklisch. Und das andere Ding hat, wie man sehen kann, ein erzeugendes System mit n-1 Elementen. Und für die gilt der Satz schon. Das heißt, den zweiten Teil können wir so zerlegen, wie das im Hauptsatz steht. Und damit können wir G insgesamt in zyklische Gruppen zerlegen. Das heißt, wir haben den Hauptsatz jetzt bewiesen. Puh, gibt es Fragen? Okay, wir haben eine wunderschöne direkte Anwendung daraus. Das ist der nächste Satz. Da gucken wir uns an, was man jetzt schlussfolgern kann für Untergruppen der multiplikativen Gruppe eines Körpers. Denn bei Körpern ist es ja so, man hat immer eine Gruppe bezüglich Plus und dann hat man noch eine Gruppe bezüglich der Multiplikation. Allerdings muss man da das Nullelement rausnehmen. Und das ist eine abelsche Gruppe, denn in Körpern haben wir das Kommutativgesetz für Plus und für Mal. Und der Witz ist, dass man jetzt mit diesem Hauptsatz, den wir gerade gezeigt haben, über endlich erzeugte abelsche Gruppen, etwas sagen kann über Untergruppen dieser besonderen Gruppen, also dieser multiplikativen Gruppen von Körpern. Das ist wunderschön, ich freue mich darauf schon ganz, ganz lange. Ich möchte das in Ruhe machen und auf keinen Fall unterbrechen und deswegen machen wir das einfach nächste Woche. Bis dann.